Heute habe ich Helge Sido zu Gast. Er ist Coach, Berater, Autor und Sprecher. Ich bin mir sicher, dass du seine Stimme kennst. Mir ist sie zumindest seit meiner Jugend im Ohr. Er ist für mich eine echte Sprechergröße und ich freue mich riesig, dass ich Helge hier und heute zusammen mit dir näher kennenlernen darf. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen bei Nebenan kennste. Lieber Helge, magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Ja, hallo Vera, hallo zusammen, natürlich da draußen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Jetzt komme ich ja fast mir ein bisschen alt vor, wenn du sagst, du kennst mich seit meiner Jugend. Seit meiner Jugend im Ohr, aber es ist tatsächlich so, ich habe gestern Abend noch mal so drüber nachgedacht. Ich bin jetzt tatsächlich seit 34 Jahren als Sprecher aktiv. Mhm. Dieses Jahr, das ist, ja, okay, das ist schon eine ganze Weile. Ne? Aber ja, neben der aktiven Sprecherei nimmt mittlerweile natürlich mein Coaching sehr, sehr viel Raum ein. Ich bin Autor, ich bin Dozent. Zu Hause, da sitze ich jetzt auch gerade, bin ich in Leonberg bei Stuttgart. Da ist auch mein Tonstudio, in dem ich hier so sitze. Ja? Und da gehe ich jeden Tag auch mehrfach, wie heute Morgen auch, im dichten Schneetreiben mit meinem Hund spazieren. Ja, ich bin gerne draußen in der Natur. Ich lieb's zu reisen. Ich bin der Jüngste von drei Brüdern. Was fällt mir denn noch so alles ein? Ich koche gerne, ich esse gerne und ja, und ich freue mich dann immer, dass ich auch richtig gerne Sport mache. Das ist, ja, das bin einfach ich. Genau.
Sehr schön. Ich höre viele Parallelen, witzigerweise. Also ich habe auch zwei große Brüder und einen Hund habe ich jetzt nicht, aber mit der Natur und gerne essen, aber dann auch den Ausgleich mit Sport haben müssen, in Anführungszeichen, finde ich ja schon mal spitze. Also du bist im Ursprung Schauspieler. Diesen Berufswunsch hattest du schon sehr früh in deinem Leben, richtig?
Ja, also sehr, sehr früh hat sich bei mir schon so ein gewisser Hang zur darstellenden Kunst gezeigt. Mhm. Ich habe schon im Kindergarten, ich habe extrem früh lesen gelernt und ich habe schon im Kindergarten den anderen Kids gerne einfach vorgelesen, mhm. weil die konnten noch nicht lesen, ich konnte das, also habe ich da gesagt, dann lese ich euch das vor. Ne? Und das zog sich dann auch so wie so ein roter Faden durch mein Leben und irgendwann so mit 15, also ich glaube mit 12 hatte ich so die ersten Ideen, aber mit 15 habe ich dann gesagt, so jetzt setze ich das um, ich mache da was draus, ich werde Schauspieler. Mhm. Und da kam dann erstmal tatsächlich Sprechunterricht, aber mit 16, doch da war ich gerade knapp 16, da habe ich ein Casting mitgemacht an einem Theater in Karlsruhe, Profitheater, und das Casting habe ich gewonnen. Und dann hatte ich kurz darauf auch meine erste Premiere. Ja, genau. Also mit 16 begann das so mit der Schauspielerin. Ja, 15, 16.
Wow. Wie war das so für die Familie? Es gibt ja durchaus so Geschichten, dass Schauspielerei als brotlose Kunst eventuell dargestellt wird und ebenso Eltern, die andere Pläne für ihre Kinder haben, vielleicht das nicht so gerne sehen. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe den Plan erstmal umgesetzt, ohne meinen Eltern was zu sagen. Mhm. Aus dem Grund, mein Vater Lehrer, meine Mutter Schneiderin, also schon sehr bodenständige Berufe. Wenn es jetzt hier gerade neben mir hustet, das ist mein Hund, der gerade hustenderweise an mir vorbei, aber das ist okay. Hallo Bonfire.
Genau, hallo Bonfire, sagen wir. Der darf heute dabei sein, das ist doch selbstverständlich.
Ja, der lag auch schon, kann ich ja nachher auch noch was dazu erzählen, der lag auch schon bei ganz vielen Dokus immer so um meine Füße rumgekuschelt im Studio. Also das ist ein ausgebildeter Studio.
Sehr gut.
Ja, aber um den Faden zurückzufinden in meine Jugend. Ich habe das erstmal umgesetzt, ohne meinen Eltern was davon zu sagen, mhm. weil ich einfach dachte, aufgrund dieser gewissen Bodenständigkeit, würden die mir das ausreden. Mhm. Ja, weil klar, Schauspielerei, brotlose Kunst, also das war mir auch geläufig, der Begriff. Und insofern habe ich mir dann als allererstes einen Job gesucht, Zeitungsaustragen, ja, um das finanzieren zu können. Also ich wollte ja Schauspielunterricht nehmen und habe mir, um das finanzieren zu können, eben einen Job gesucht und habe das dann durchgezogen. Und irgendwann sprachen mich meine Eltern mal drauf an, warum ich eigentlich immer nach Karlsruhe verschwindet. Also sie haben gedacht, ich vertick Drogen oder
so. Oh Gott.
Und dann habe ich das denen erzählt und dachte so, jetzt kommt das große Donnerwetter. Und dann kam aber was ganz Tolles, nämlich die fanden das so toll, dass ich nicht zu denen gekommen war und die Hand aufgehalten habe, sondern dass ich mich selbst hingesetzt habe, gesagt habe, okay, ich verdiene mein eigenes Geld, ich finanziere mir diesen Unterricht. Okay. Und das fanden meine Eltern so toll, dass sie gesagt haben, okay, dafür gibt's jetzt dann doch eine Taschengelderhöhung und wir unterstützen dich da und danke, dass du nicht gekommen bist. Wir hätten es dir tatsächlich ausgeredet.
Ja.
Ja. Aber weil du gezeigt hast, du hast Eigeninitiative gezeigt. Mhm. Von daher wissen wir, du willst das wirklich. Also unterstützen wir es. Also ganz, 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 ganz toll. Bin ich meinen Eltern auch ewig dankbar für.
Ja, total schön. Total schön. Das ist ja jetzt auch nicht der gewöhnlichste Gang, würde ich sagen, ne? Also da hast du ja auch wirklich schon so jung absolut auch eine Idee gehabt. Das finde ich jetzt auch, also spannend, dass du einfach, ja, okay, ich möchte das, also was muss ich dafür tun? Das ist jetzt, finde ich, auch nicht so der klassische Weg, dass man die Eltern dabei überspringt, sozusagen auch bei der Ideenfindung, wie komme ich da jetzt ran? Finde ich ganz cool.
Ja, also ich war einfach sehr belesen, ich war oft in Bibliotheken auch unterwegs, ich habe mir versucht halt Informationen zu holen. Ich meine, man muss ja dann dazu sagen, das war 1991. Das ist nicht ganz finsteres Mittelalter, aber so internettechnisch war da halt noch nichts. Also so wie heute, wo du jetzt einfach dich hinsetzt, in Ruhe mal kurz googelst oder am Handy, das gab's nicht.
Ja.
Ja. Und wir hatten auch so keinen Computer im Hause, aber wie gesagt, Internet gab's ja gar nicht. Und von daher hatte ich mir das Ganze über Bibliotheken, über Zeitschriften, über alles Mögliche angelesen. Und hat dann eben, naja, der einfachste Weg war für mich, wo gibt's Schauspieler am Theater? Also rufe ich am Theater an. Und das habe ich dann gemacht, die umliegenden Theater abtelefoniert und habe dann in Karlsruhe ein Schauspieler-Ehepaar gefunden, die mich unter ihre Fittiche genommen haben. Und wer mir dann aber letztlich Steine in den Weg gelegt hat, das waren nicht meine Eltern, das waren meine Lehrer in der Schule.
Ach, Tatsache.
Ja. Also die fanden das ganz schlimm. Die haben gesagt, nee, Schule geht vor. Du lernst fürs Leben und nicht, nee, ach, ich krieg's auch nicht mal mehr zusammen, was die genau gesagt haben. Also die haben mir aber ganz kräftig Steine in den Weg gelegt. Es gab in den ganzen Jahren eine einzige Lehrerin, die mich gefördert hat.
Okay.
In dieser Richtung. Alle anderen haben gesagt, nein, wir pressen dich jetzt in diese Formen, in die wir dich haben wollen. Das ist wichtig und Schauspielerei vergiss.
Mhm.
So, das hatte dann auch irgendwann Konsequenzen. Mit 18.
Das heißt?
Das heißt, ich stand notenmäßig so schlecht. Ich hatte, also du musst dir das so vorstellen, ich hatte mit 16 das Casting im Theater gewonnen.
Ja.
Hab dann mit 16 meine erste Bühnenpremiere gehabt. Dann kam das zweite Angebot fürs nächste Stück kurz danach.
Ja.
Dann kam das dritte Stück und wer so viel Zeit im Theater verbringt, das waren jeweils auch große Rollen, die ich da hatte. Ja. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit im Theater verbracht und nebenher natürlich noch meinen Sprechunterricht genommen. Und wer so viel Zeit im Theater verbringt, irgendwas bleibt auf der Strecke. Und das war halt Schule. Das war mir auch nicht das Wichtigste. Und die Lehrer waren da halt anderer Meinung. Und ich war so schlecht von den Noten her. Ich hatte also nur noch 4er, 5er und habe dann auch die 11. wiederholt. Und dann war ich aber 18 und da war der Entschluss da. Also ich gehe jetzt von der Schule an. Und dann gab es also Gespräche mit meinen Eltern, mit dem Direktor, auch mit dem Intendant des Theaters. Und das Tolle war, da meine Eltern ja von Anfang an überzeugt waren. Also da sie ja gesagt haben, wir unterstützen das, du hast dich selber hingesetzt, genau das haben die nämlich auch beim Gespräch dem Direktor meiner Schule gesagt.
Mhm.
Der hat gesagt, ja, ist das nicht so eine fixe Idee, weil Jugendliche haben ja immer so Ideen, ne? Heute Feuerwehrmann, morgen Schauspieler, übermorgen Pilot. Und haben meine Eltern gesagt, nee, wir wissen auch ganz genau warum, weil der hat sich selber einen Job gesucht, der ist nicht zu uns gekommen und hat die Hand aufgehalten, sondern der hat sich einen Job gesucht und hat sich das selber erarbeitet. Wir wissen, der zieht das durch. gab es so einen Seitenblick von meinem Vater, wo er dann meinte, und wenn nicht, dann kriegen wir beide ein Problem. Ja, also wenn du jetzt faul willst. So, aber das in aller väterlicher Liebe geäußert, ja. Aber das hat dann auch der Direktor einwählen müssen und dann bin ich abgegangen mit wahrscheinlich dem schlechtesten Zeugnis ever. Aber es war egal, weil ich wollte ja auf die Bühne. Und der Intendant des Theaters, bei dem ich war, das war das Sandkorn-Theater. Das klingt kleiner, als es war. Das ist ein professionelles Privattheater damals gewesen mit einem recht großen Ensemble. Und der Intendant hat gesagt, naja, ich bin ja jetzt auch nicht so ganz unschuldig daran, dass du den Weg eingeschlagen hast. Ich biete dir einen festen Vertrag an.
Ah.
Er hat gesagt, überleg dir das gut, ob du wirklich von der Schule abgehen willst. Aber wenn, dann lasse ich dich auch nicht im Regen stehen. Dann kommst du hier bei mir unter. Und dann hatte ich also mit 18 einen festen Vertrag am Theater als Schauspieler und Regieassistent.
Wow.
Und also Schauspiel-Solo ist so der Vertrag, bei dem du am Theater nur als Schauspieler ausschließlich arbeitest. Das ist aber mit 18 nicht realisierbar. Es gibt de facto nicht so viele junge Rollen oder nicht so viele Rollen, die du überzeugend mit einem 18-Jährigen besetzen kannst. Aber Regieassistenzen wurden immer gebraucht und dann hatten die jetzt also einen festen Regieassistent auch. Ne? Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel auch von gelernt. Also auch über Menschenführung, auch wie gehe ich mit älteren Kollegen um, wie bringe ich Menschen dazu, auf der Bühne Dinge zu tun. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ja? Also das war so mein Weg in den ersten paar Jahren. Ne?
Und wow.
Das, ja, also letztlich bin ich super froh. Ich würde es genauso wieder machen. Vielleicht mal ein bisschen früher anfangen.
Ah, sehr gut. Ja, aber wie schön, oder? Wenn man so rückblickend sagen kann, ich habe da keine Fehler begangen, sondern ich habe es genau richtig gemacht. Und wenn du mich jetzt fragst, würde ich es wieder so machen? Und das finde ich, also besser kann es einem eigentlich nicht geschehen. Weil, ja. Ne?
Ja, also auf jeden Fall in den Anfangsjahren muss ich wirklich sagen, das war die beste Entscheidung. Ich habe wahnsinnig viel aus der Zeit mitgenommen.
Mhm.
Ich habe also über 8 Jahre an dem Theater dann auch gespielt insgesamt. War also in vielen 1000 Vorstellungen auf der Bühne, oder nicht in vielen 1000, in weit über 1000 Vorstellungen auf der Bühne tätig. Mhm. So, aber in vielen Produktionen. Und ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also die ersten Jahre waren doch sehr, sehr prägend.
Mhm. Wow. Aber
war dann trotzdem auch da Schluss.
Ja, wann bist du denn in diese Sprecherei gekommen, gerutscht, wie auch immer?
Das war lustigerweise sogar noch vor dem Theater, genau genommen. Das Schauspieler-Ehepaar, die ich gefunden hatte, die Heidrun und Kurt Müller-Graf, also wer rund um Karlsruhe unterwegs ist in der Schauspielszene, der kennt die beiden, haben dann sehr großen Namen gehabt, leben beide leider nicht mehr mittlerweile. Aber die haben damals gesagt, also wir nehmen dich unter unsere Fittiche, aber Schauspielunterricht geben wir nicht, weil ich bin ja eigentlich zu denen hin, um Schauspielunterricht zu bekommen. Aber die sagten auch, ganz ehrlich, Schauspielunterricht, das ist so eine Sache für sich. Entweder man hat ein Talent oder man hat nicht Talent, aber was auch immer du machen willst in deinem Leben, du wirst irgendwas Darstellendes machen, da sind wir uns sicher. Und was du dafür können musst, das ist Atmen und Sprechen. Und das bringe ich dir bei. Und das war also auch sehr prägend. Und dann gab es so nach den ersten paar Unterrichtsstunden, da hat sie dann gesagt, du hast eigentlich schon so ein schönes Timbre in deiner Stimme. Meld dich mal bei dem Radiosender. Welle Fidelitas hieß der. Meld dich mal bei denen, die suchen immer junge Stimmen. Ich spreche auch für die. Und da habe ich die angerufen und Vorstellungsgespräche. Und dann habe ich mit 15 noch meine ersten Aufnahmen für Werbespots gemacht.
Ach, verrückt.
Und das war sogar noch eben vor dem Theater. Mhm. Und das zog sich dann so durch. Also die Sprecherei, die lief immer so nebenher. Ich habe lange nicht für möglich gehalten, dass ich das hauptberuflich machen könnte. Dazu kam ich auch wieder übers Theater. Ein Regisseur von mir, den ich Jahre später, also 2, 3, 4 Jahre später kennenlernte, der war dann Geschäftsführer zu diesem Zeitpunkt dieses Radiosenders und der sagte, du, das ist so eine tolle Arbeit als Schauspieler, ich sehe dich auf der Bühne, du hast Talent, du kannst sprechen, du kannst schreiben, du hast ja schon eine Sprechausbildung, also ich habe mit 15 die Sprechausbildung angefangen und die ging dann so 4, bisschen über 4 Jahre und der sagte, eigentlich sehe ich deinen Weg weniger auf der Bühne, sondern mehr in den Medien. Hättest du nicht mal Bock, ins Radio rüberzukommen? Also wir brauchen auch freie Mitarbeiter in der Redaktion, dass du mal so in diese Produktionsschiene reinkommst. Sprechen tust du ja für uns eh. Ja, okay. Das habe ich dann gemacht. Neben dem Theater hier sogar noch, habe ich dann im Theater, im Radio erstmal Praktikum gemacht. Und dann kam relativ schnell eine freie Mitarbeit und dann durfte ich auch eine Zeit lang moderieren, schließlich. Eine Zeit lang deswegen, weil ich dann auch irgendwann gegen Ende 2000 habe ich den Vertrag im Theater dann beendet, weil ich so viel Blut geleckt hatte bei den Medien, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ja noch nicht mal einen richtigen Schulabschluss. Mittlere Reife, aber mit miesen Noten, dass der Bub was rechts lernt, habe ich dann gesagt, jetzt nochmal eine Ausbildung machen und habe dann beschlossen, eine Ausbildung als Redakteur noch zu machen.
Ach, das auch noch, wow, okay.
Und so setzte sich das Ganze dann fort und diese Ausbildung war 2003 beendet.
Ja.
Und jetzt sind es genau 22 Jahre. Jetzt im Anfang März werden es jetzt 22 Jahre, dass ich voll selbstständig bin als Sprecher.
Wow. Ja, ich würde ja behaupten, dass ich dich hauptsächlich aus dem Dokumentarbereich kenne, deine Stimme. Ist das auch so dein Genre, dein Lieblingsgenre oder sprichst du das am häufigsten oder gibt es da eigentlich was, was du viel lieber machst, was ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe?
Also das Genre, das ich am häufigsten spreche, das war tatsächlich, wenn ich jetzt so die ganzen Jahre zurückdenke, das häufigste Genre ist Werbung. Es ist einfach diese Quick-and-Dirty-Mentalität, ja? Also so schnell mal ein Werbespot gesprochen. Mhm. Das waren bestimmt schon zahlenmäßig weit über 20.000 Werbespots, die ich in den Jahren gesprochen habe.
Okay. Also,
und sprechen an sich tue ich ja alles sehr, sehr gerne.
Mhm.
Aber mein Wunsch war tatsächlich von Anfang an auch Dokus zu sprechen. Ich erzähle gerne, spannend. Da kam ich so in dieses, auch schon damals aus der Kindergartenzeit wieder rein, dieses vorlesen, gerne Geschichten erzählen. Nur da habe ich über viele Jahre den Einstieg gar nicht gefunden. Und stattdessen fand ich aber den Einstieg in die Welt der Erklärfilme, der Imagefilme. Das heißt, davon habe ich auch viele tausend schon gesprochen in den ganzen Jahren. Kam auch, ja, Imagefilme, Telefonstimme kam ganz viel dazu, Warteschleifen und so. Und die ersten Dokus, die ersten Buchungen für Dokus, die kamen dann so Mitte der 2000er, Anfang Mitte der 2000er.
Okay.
Das war aber damals noch nicht fürs Fernsehen, sondern da kamen dann DVD-Produktionen. Also das waren so Sammeleditionen für Weltbild zum Beispiel, so über Feuerwehrfahrzeuge, über Traktoren, über Autoklassiker. Ich weiß nicht, wie viele hundert DVDs es da gibt, die wir im Laufe der Jahre produziert haben.
Ja.
Und dann kam ich zum SWR in Stuttgart. Die suchten freie Sprecher für die Nachrichten. Also ich habe 10 Jahre auch Nachrichten gesprochen und darüber kam dann aber auch der Einstieg in die Dokus. Also da kam dann irgendwann endlich mal so die Anfrage von, die Öffentlich-Rechtlichen hängen ja alle zusammen. Und dann kam die Anfrage von einer Redakteurin von Arte, ob ich denn auch sowas sprechen würde, Doku. Und ich sag, ja.
Ja.
Und, das wurde dann schon so ein Favorite von mir. Ne? Also Dokus spreche ich wahrscheinlich schon am liebsten, weil ich mich da auch so austoben kann. Also ich kann erzählen, ich kann Spannung aufbauen. Und da gehe ich dann auch richtig mit. Und Und in dem Bereich bin ich auch mittlerweile eine feste Stimme. Beim SWR, auch für eine Sendereihe. So, das sind so Formate, die spreche ich einfach gerne, so Doku-Formate, ja.
Ja, ich finde auch, deine Stimme passt so unglaublich. Also das ist so, ja, ich hänge ja auch jetzt an deinen Lippen. Wir lassen ja hier ein Video mitlaufen, aber auch wenn das nicht wäre, ich bin mit voller Aufmerksamkeit dabei. Das ist einfach total, ja, so in Anführungszeichen kenne ich dich. Ich kenne dich ja eigentlich gar nicht, aber ich kenne, man denkt ja so, oh, den kenne ich doch, weil ich die Stimme schon so kenne. Das ist echt tatsächlich verrückt. Verrückt ist das. Ja. Das
ist schön, nee, freut mich jedes Mal. Also es ist, tut mir auch gut. sehen jetzt die HörerInnen nicht, aber ich wachse hier gerade so.
Nicht, dass du aus dem Bild rauswächst.
Nein. Kamera nochmal höher hängen, genau.
Genau, und da habe ich auch gleich meine nächste Überleitung, denn in diesem Bild, was ich ja sehen darf, sehe ich ja ein fantastisches Studio im Hintergrund. Du hast ja ein Home-Studio, das nicht nur so ein bisschen nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet ist, sondern das absolut, ja, ich sag high-professional ausgestattet ist. Und es ist eine Raum-in-Raum-Lösung, so wie ich das deinen ganzen Berichten darüber entnommen habe. Erzählst du mir mal, wie kam es dazu? Wer hat dir da geholfen? Weißt du das alles selbst? Das ist ja auch ein technisches Know-how, was dahinter steckt. Finde ich wahnsinnig spannend.
Ja, also tatsächlich, ich würde sagen, das ist historisch gewachsen. Also sowohl das Studio wie auch mein technisches Wissen darum. Ne? Ich hatte ja schon erzählt, ich habe mich 2003 voll selbstständig gemacht als Sprecher. Und genau genommen hatte ich auf Technik gar nicht so viel Bock. Mhm. Ja, aber es hieß damals schon immer, wenn du dich als Sprecher selbstständig machst, brauchst du ein eigenes Studio. Das war halt so, das wurde ja dann auch leistbar im Anfang der 2000er. Die Technik wurde günstiger, Computer wurden günstiger. Und damals habe ich noch in Ludwigsburg gewohnt und da hatte ich mir eine Tonkabine erstmal gekauft. Mhm. Ja, so ein Würfel, so 2 auf 2 auf 2 Meter. Und dieses Teil war genau für den Zweck angefertigt worden. Und das musste ich dann nur noch aufbauen. Das hatte dann schon so einen vorgefertigten Klang quasi. Ne? Mhm. Da hatte ich aber auch noch keine Ahnung von dem Ganzen. Aber wenn du dann jeden Tag da drin arbeitest und dann fällt dir dieses auf, dann denkst du, ach, das fehlt mir ja auch noch. Und dann sammelt sich mit der Zeit so ein ganzer Keller voll Technik an. Ja? Und gleichzeitig habe ich dann auch so ein Gefühl entwickelt, was brauche ich wirklich, was hätte ich gerne noch. Und ja, mit dieser Kabine sind wir dann auch nochmal umgezogen erst. Aber dann haben wir ja unseren heutigen Standort gefunden in Leonberg. Und da, also 2011 sind wir hier nach Leonberg gezogen.
Okay. Ja,
und da habe ich dann die Gelegenheit gehabt und habe die auch zum Glück genutzt, das Studio from the scratch planen zu können. Also wirklich von Grund auf, ab den Architektenplänen. Also dieser Raum, den ich jetzt hier habe, der ist schon in den Hausplänen, steht der schon als Studio drin, als Tonstudio. Also hat unser Architekt so geplant. Mhm. Es gewisse Gegebenheiten dann auch, kein Keller drunter, nur ruhige Räume oben drüber, also Schlafzimmer und Terrasse zum Beispiel. Ne? Und die Mauern außenrum sind aus speziellen Material aus speziellen Dämmstein, ein Schallschutzfenster hier drin, eine Schallschutztür. Und diese Ausstattung, die hat dann aber ein professioneller Studiobauer übernommen. Ich habe ein bisschen recherchiert, wen gibt's denn da und wer macht das? Und fand hier jemanden in der Nähe, der das sehr, sehr toll umgesetzt hat. Und der hat mir dieses Raum-in-Raum-System eingebaut. Also wirklich die Innenwände dieses Kastens berühren die Außenwände an keiner Stelle.
Ah, wow.
Mhm. Und ja, gleichzeitig war ich aber über die ganzen Jahre auch immer sehr viel in anderen Studios unterwegs. Und die habe ich mir auch immer genau angeschaut und habe dann Fragen gestellt, warum habt ihr das so gemacht, warum ist das so? Oder wenn ich dann auch mal in einem Studio war, was nicht so doll ausgestattet war, was so, sagen wir mal, sehr viel Außengeräusche reingelassen hat, wo wir dann also alle 2 Minuten die Aufnahme unterbrechen mussten, weil draußen eine Straßenbahn vorbeifuhr. Sowas habe ich mir auch gemerkt und das floss natürlich alles in die Planung meines eigenen Studios mit ein. Also ich habe mir immer Leute gesucht, die mich beraten konnten, wenn ich Fragen hatte. Ich würde so im Rückblick sagen, ab einem gewissen Level, also wenn du dir, ich habe mir im Laufe der Jahre habe ich mir so ein gewisses Level an Wissen, technischer Professionalität auch erarbeitet. Und irgendwann war dann einfach klar, ich brauche jetzt hier wirklich ein Raum-in-Raum-System. Also ab einem gewissen Level kam ich ohne das nicht weiter. Also da habe ich mich irgendwie nackt gefühlt. Ne? Und ja, und hat sich ja irgendwie gelohnt. Es ist so mein Wohlfühlraum hier im Haus. Also ich verbringe hier auch wirklich sehr viel Zeit drin und mache das auch gerne.
Ja, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist einfach toll und großartig. Das heißt, wenn du das so erzählst, dann bist du jetzt, wenn du sprichst, in diesem Raum und eigentlich nicht mehr in externen Studios. Oder gibt's das schon auch noch?
Das gibt's noch, aber spätestens seit den Jahren 20 bis 22, wo wir ja alle eh zu Hause saßen, hat sich ganz, ganz viel gewandelt in der Richtung. Also es gibt immer noch Studios, zu denen ich noch hinfahre, jetzt auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber das meiste, also ich würde sagen wirklich 99%, mache ich von hier aus.
Wow.
Was natürlich schön ist, es ist nicht so viel Fahrzeit, die anfällt. Ich bin sehr schnell, bin sehr flexibel. Aber das hat sich wirklich in der Corona-Zeit hat sich das so ergeben. Dass irgendwann alle gesagt haben, ja, eigentlich läuft's ja auch so. Ich muss sagen, einerseits freue ich mich drüber, dass so viel von hier aus nur noch läuft. Gleichzeitig ist es so ein Stück Vereinsamung. Also auch wenn jetzt hier gerade mein schlafender Hund neben mir liegt, ja, der lindert die Einsamkeit so ein bisschen, aber so andere Menschen um sich rum haben, ist eigentlich doch ganz toll. Und das kommt dann immer so ein bisschen zu kurz. Aber ja, gut, ich arbeite trotzdem gerne von hier.
Ja, dieses zweischneidige Schwert. Und ich denke ja, dass es für SprecherInnen sowieso in diese Richtung läuft. Also wer keine Aufnahmemöglichkeit zu Hause hat, das ist eigentlich ja eher die Seltenheit mittlerweile. Ne? Also
Ja, also man kann es ja heute wirklich sehr, sehr einfach lösen. Also man muss sich ja auch keine Raum-in-Raum-Lösung bauen. Wenn ich überlege, wenn ich auf irgendwelchen Reisen unterwegs war, damals auch viel in den USA unterwegs, da habe ich in meinem Hotel oder in meinen Unterkünften habe ich dann teilweise mir den Kleiderschrank zurechtgeräumt, habe da noch eine Decke reingeschleppt. Das geht auch. Ja. Also je nach Location, erst ab einer gewissen Uhrzeit vielleicht. Ja. Aber es funktioniert ja alles. Und der Klang, ja, es ist dann kein High-End-Klang vielleicht, aber produzieren kann man auf so einfache Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch Wissen, was ich mir über die Jahre da auch angesammelt habe. Also ich bin stolz auf das Studio, ich verwende das, ich arbeite und lebe hier. Aber ja, so ein bisschen Know-how ist dann halt doch da. Was sind die essentiellen Dinge, die du für eine Aufnahme brauchst?
Wow, toll. Und jetzt ist es ja so, du sagst, das ist ja jetzt euer Lebensmittelpunkt und das ist euer Ort. Und wenn man sich da so ein tolles Studio reinbaut, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr dort auch bleiben möchtet. Aber was ich über dich erfahren habe, ist, dass du tatsächlich schon mal bei der Green Card Lotterie mitgemacht hast und gewonnen hast und daraufhin überlegt hast, in die USA zu ziehen und das aber dann nicht gemacht hast und das natürlich für mich, die so gerne in Hawaii leben würde, weil das mein absoluter Sehnsuchtsort ist, unvorstellbar, wie man seine Green Card zurückgeben kann freiwillig. Was ist da passiert? Wie kam es da überhaupt dazu? Diese ganze Geschichte würde ich unglaublich gerne wissen.
Also, ja, die USA, die haben auf mich immer schon eine sehr große Anziehungskraft ausgeübt. Einfach, weil es für mich so das Mekka der Schauspielerei war. Mhm. Ja, Hollywood lockte so in der Richtung. Also mir war natürlich auch klar, dass ich jetzt nicht einfach rüberfliegen und dann nach Hollywood kommen würde. Mhm. Aber es war klar, dass ich irgendwann da mal hin musste. Ja. Und ja, ich habe seit Mitte der 90er habe ich bei dieser Green Card Lotterie mitgemacht. Das waren ein paar Mark beziehungsweise ein paar Euro 50. Also irgendwie war es nie so besonders viel Geld, was es im Jahr gekostet hat. Und ich habe das einfach laufen lassen. Und ich muss zugeben, ich habe das über die Jahre, das wurde immer abgebucht von meinem Konto. Also das waren vielleicht 80, 90 Mark damals, die es einmal im Jahr gekostet hat. Und ich habe das auch vergessen. Das hat sich immer automatisch verlängert. Und ich glaube, das war Mitte, Ende 2003, also wo ich wirklich gerade mich erfolgreich in diese Vollselbstständigkeit begeben hatte, da kam plötzlich dieser Brief von der US-Regierung, you're a winner, und ich darf also eine Green Card beantragen. Habe ich dann gemacht. Da habe ich mich riesig gefreut, ich habe mich echt gefühlt, als hätte ich in der Lotterie gewonnen. Ja gut, genau genommen hatte ich das ja auch. Und dann habe ich die Green Card, habe ich also diesen normalen Weg durchlaufen, habe die Green Card beantragt, musste dann auch zum Konsulat und mich dort vorstellen und nochmal vorsprechen. Das ist alles natürlich so ein behördlicher Gang. Also du kriegst ja nicht einfach eine Green Card in die Hand gedrückt und das war's dann, sondern die wollen schon wissen, wen holen die sich da ins Land. Weil Green Card ist ja eine Permanent Resident Card. Mhm. Das heißt, ein Einbürgerungsvisum, kannst du sagen. Mhm. Ja. Und da wollen die natürlich schon so ein paar Hintergrundchecks machen. Wen holen die sich da? Aber ja, die werden halt deutlich erleichtert, wenn du bei dieser Lotterie gewinnst. Und dann bin ich auch das erste, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das erste Mal drüben war, aber ich bin dann an die Ostküste geflogen und habe mir erstmal New York angeschaut und bin auch auf weiteren Reisen. Also ich habe immer so kleine Abstecher erstmal gemacht und habe dann die Zeiträume immer versucht, ein bisschen zu verlängern. Aber was mir die Sache erschwert hat, da drüben zu bleiben, war, dass ich ja Anfang 2003 erfolgreich mich voll selbstständig gemacht hatte. Und jetzt stand ich vor der Frage, will ich jetzt hier in Deutschland alle Zelte wieder abbrechen, die so erfolgreich ich ja gerade aufgebaut hatte, und da drüben wieder von Null anfangen, weil letztlich wäre es ja auf das rausgelaufen. Also heutzutage sagen wir, ist ja egal, von wo aus ich arbeite, aber Anfang der 2000er. Internet war noch nicht das, was es heute war. Mhm. Ja, und ich habe da drüben auch das ein oder andere Studio besucht. Ich habe da drüben auch gelernt, aber ich wäre nicht so flexibel gewesen, weil ich natürlich auch einige Stunden Zeitunterschied gehabt hätte.
Ja, stimmt.
Und ich war letztlich einfach nicht bereit, hier alles stehen und liegen zu lassen und dann rüber zu gehen. Also was mir im Nachhinein, ja, ich bereue es nicht, ich würde auch das wieder so machen. Ich glaube bloß, ich würde mir das von vornherein besser überlegen. Also ich hatte halt diese Green Card, habe gedacht, ich ziehe das jetzt durch und so, aber ich war nicht bereit, meinen Lebensmittelpunkt hier zu lassen. Und letztlich hat sich das ja auch als gut erwiesen, weil, ich sag's mal so, mit einiger Wahrscheinlichkeit säßen wir jetzt nicht hier beieinander. Ja? Und mit einiger Wahrscheinlichkeit hätte ich nicht viele Menschen kennengelernt, über die ich sehr dankbar bin. Ich hätte nicht den Hund, der jetzt hier gerade schlafend neben mir liegt.
Na klar.
Und solche Sachen. Ich muss sagen, das war schon auch die richtige Entscheidung. Ja. Aber die USA werden trotzdem jetzt zumindest mal landschaftlich immer ein sehr, sehr reizvolles Reiseziel für mich bleiben. Und es gibt noch ganz, ganz viel, was ich mir im Lauf der Jahre da drüben noch anschauen möchte. Mhm. Aber ich habe dann halt beschlossen, okay, wenn es mir einfach darum geht, das kann ich ja immer noch.
Mhm. Das stimmt. Ja, definitiv. Ja. Wir waren jetzt dreimal auf Hawaii und das ist für mich so ein Ort, der, ja, da geht's mir irgendwie ganz anders. Das hat ist ja aber auch nicht Amerika jetzt in dem Sinne. Das ist Hawaii, das ist schon nochmal extra. Ja,
glaube ich schon auch nochmal was anderes. Und ich war selber noch nicht auf Hawaii, aber das steht noch ganz, ganz oben auf der Reise. Mhm.
Ja, absolut empfehlenswert. Aber
dieses Gefühl, sich anders zu fühlen, das hatte ich zum Beispiel in New York. Das war so mein großer Traum. Ich sah immer diese riesige Stadt und kannte die aus so vielen, du lieber Himmel, was werden da alles für Serien und Filme gedreht?
Ja.
Und das hatte für mich so eine magische Ausstrahlung. Und als ich das erste Mal in New York auf den JFK ankam und da durch die Pforte trat und dann ins Taxi und dann Richtung Center, das war schon so ein Gefühl so, wow. Ja, also da ging es mir wirklich sehr, sehr anders auch als hier. Also ich kann das gut nachvollziehen, was du da gerade sagst, ja.
Schon. Ja. Naja, wer weiß, wo das Leben alle noch so hin verschlägt. Jetzt ist es ja so, im Hier und Jetzt bist du ja auch Coach. Du bist ein Trainer. Was war da so deine Intention? Also du hast ja eigentlich vorhin schon so Dinge angerissen, dass du ja da auch immer schon hineingeschnuppert hast, auch durch die Regieassistenz und so weiter, wie man an Menschen herankommt. Ja, jetzt positionierst du dich da. Erzähl doch einfach mal, wie das abläuft bei dir, wie es dazu kam und so weiter.
Also ich habe ja schon erwähnt, ich bin seit 34 Jahren jetzt bald in meinem Beruf tätig. Und wenn ich in dieser Zeit eins gelernt habe, in all diesen Jahren, dann eben das, dass es nicht darauf ankommt, mit welcher Stimme du geboren wirst, sondern auf die Wirkung, die du auf andere hast. Und dabei spielt deine Stimme eine gewisse Rolle. Aber das ist, also ich habe jahrelang den Fehler gemacht, zu glauben, meine Stimme ist Schicksal. Ich bin so geboren und ich war mir gar nicht bewusst, dass ich einfach nur deswegen diesen Klang habe, weil ich schon verdammt früh angefangen habe vorzulesen. Ich habe verdammt früh angefangen, mit meiner Stimme zu arbeiten. Aber ich habe das so als Glück bei der Geburt, darauf habe ich es geschoben. Ne? Und
okay.
Aber wie gesagt, seit so vielen Jahren aktiv, klar, klinge ich da ein bisschen anders. Aber das hatte eben nichts damit zu tun, mit welcher Stimme ich auf die Welt kam. Das war so mein großes Fehldenken über viele Jahre. Und ja gut, ich habe ja offenbar auch eine ganze Menge Erfolg gehabt über all die Jahre durch meine Art zu sprechen. Du hast ja auch schon gesagt, ich begleite dich schon sehr, sehr lange stimmlich und du hast gerne Dokus mit mir. Aber trotzdem hatte ich über all die Jahre immer wieder das Gefühl, so diese richtigen Karrieren, so diese Top-Ten-Karrieren, ja, die machen andere und die hatten weder meine Stimme noch meine Erfahrung und ich saß immer da und dachte, was soll das? Ja, das hat so ein bisschen gefrustet, weil mir wurde immer gesagt, oh, und ich höre dir so gerne zu und mit deiner Stimme könnte ich. Ich dachte, nee, würde es daran liegen, dann müsste ich doch ganz, ganz da oben stehen. Ja, und das war so dieses Ding, was mir das hat mich jahrelang gefuchst. Nicht, dass ich unzufrieden wäre mit meinem Leben. Ja, ich führe ein gutes Leben, es geht mir gut, ja, aber da war so ein Drang nach oben, wo ich einfach sagte, das gläserne Decke, nennen wir es vielleicht mal. Ja. Mhm. Und ja, und irgendwann bin ich dann eben doch noch drauf gekommen, dass wer weiterkommt, hat immer eine ganz besondere Wirkung auf andere und setzt diese Wirkung bewusst ein. Das ist mir irgendwann bewusst geworden. Das klingt so ein bisschen paradox vielleicht, weil was habe ich denn im Theater anderes gemacht? Also was machst du denn als Schauspieler auf der Bühne? Du verkörperst eine Rolle, du wirkst dort, du erlernst in einer gewissen Weise zu wirken, etwas Bestimmtes zu verkörpern, das stellst du auf der Bühne dar. Also eigentlich hätte mir das ab dem Alter von spätestens 16, seit meiner ersten Premiere, bewusst sein müssen. Aber da siehst du mal, welche Brille man sich selber aufsetzt. Ich bezeichne das heute als unbewusste Kompetenz. Das heißt, ich habe eine gewisse Veranlagung gehabt. Ich habe gewisse Talente früh weiterentwickelt und deswegen fiel mir einiges auf diesem Weg leichter. Aber trotzdem war das, weiß ich heute, eine unbewusste Kompetenz. Und sobald ich aber beginne, eine unbewusste Kompetenz bewusst zu bearbeiten, bewusst mich drum zu kümmern, diese weiterzuentwickeln, dann lerne ich als allererstes, wie wirke ich denn auf andere? Wie kommt das, was ich erzähle, wie kommt meine Ausstrahlung, wie kommt das bei anderen an? Und ab diesem Moment kann ich das dann auch lernen, bewusst einzusetzen. Und das ist so der Knackpunkt, der bei mir im Kopf stattgefunden hat. Und da bin ich einfach so wahnsinnig dankbar. Das hat wirklich ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich drauf kam. Ne? Aber
verrückt,
ich habe jahrelang immer gedacht, ja, Gott sei Dank habe ich ja meine Stimme, ich kann ja sonst nichts. Also klingt so ein bisschen, aber und irgendwann kam ich dann auf den Trichter, wie muss ich denn eigentlich, warum gelingt es anderen, sich so top zu verkaufen und mir nicht? Wo mir doch alle sagen, ah, mit deiner Stimme, aber wie muss ich denn klingen, wie muss ich denn wirken, um mich überhaupt zu verkaufen, dass ich weitergehe? Und der Punkt, an dem ich das gemerkt habe, da hat sich dann auch richtig was getan in meinem Leben. Also ich bekam wirklich spontan eine Dozentur angeboten an der Hochschule in Stuttgart. Ja. Einfach nur, weil ich anders gewirkt habe als Experte. Einfach nur, weil ich irgendwann beschlossen habe, ich stelle mich auf meine eigenen Hinterbeine und stehe zu dem, was ich mache, stehe zu dem, was ich kann, versteck das nicht länger. Das war auch so ein Denken von mir. Ich kam mir jahrelang arrogant vor. Hätte ich mich hingestellt und gesagt, ja, ich bin halt seit so und so vielen Jahren aktiv und ja, und ich habe den Erfolg gehabt als Sprecher und den. Das kam mir arrogant vor. Und irgendwann habe ich aber auch gedacht, nee, ich habe es doch erreicht. Also dann kann ich doch auch drüber reden. Ich muss ja niemanden damit irgendwie unterbuttern, tue ich ja nicht. Ja. Weil ich erzähle einfach nur, ich habe das und das gemacht. Und plötzlich hatte ich das kapiert. Ich habe ein ganz anderes Standing gehabt und habe ja dann auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis sich die ersten Coaching-Kunden wirklich meldeten. Also ich habe schon jahrelang vorher immer mal Sprechunterricht gegeben. Ich habe auch Redaktionen, Redakteure unterrichtet.
Ja.
In besserem Sprechen, wie spreche ich vor der Kamera, wie halte ich die Stimme fett bei einer großen Belastung und so weiter. Aber so wirklich die ersten Coaching-Kunden, die kamen dann, als ich plötzlich mich anders verkauft habe. Ne? Und da habe ich dann ein System draus gemacht und das bringe ich mittlerweile anderen bei. Also wie musst du sprechen? Wie musst du dich verkaufen, um anderen zu zeigen, was du wirklich kannst? Was musst du tun, um deine Kompetenz zu zeigen? Ein bisschen sperriger Spruch ist, den ich da auch öfters sage in dem Zusammenhang, Kompetenz will kommuniziert werden. Ja, Kompetenz merkt dir niemand, mit dem du dich unterhältst, einfach so an, sondern du musst das auch verkaufen können. Und wie kriegst du es hin, womit ich jahrelang ein Problem hatte, dass dich andere so richtig ernst nehmen? Also die haben zwar gesehen, der Sido, das ist ein Sprecher, das ist okay, aber dieses Expertentum, dieses von wegen, der kann das und der kann mir das auch vermitteln, das war diese Verbindung, die hat jahrelang bei mir gefehlt. Ne? Und dass andere erstmal erkannt haben, du bist Experte auf deinem Gebiet, du kannst denen was beibringen und welche Rolle die Stimme in dem ganzen Zusammenhang spielt und Körpersprache und klar, da schöpfe ich jetzt natürlich aus 34 Jahren Erfahrung in allen Bereichen. Ich sage ja immer, es gibt kein Genre, in dem ich noch nicht gesprochen habe. Ich habe auf der Bühne gestanden, ich habe moderiert, ich habe hinter Mikrofon moderiert, ich habe auf der Bühne moderiert. Ich habe vor der Kamera Aufsage einfach mal gemacht. Ich habe alles Mögliche gesprochen, musste mich auch mit Körpersprache auseinandersetzen in meiner Zeit als Regieassistent und letztlich Regisseur. Mhm. Also aus diesem ganzen Wissen kann ich da jetzt eben schöpfen und das bringe ich meinen Coaches bei. Ne? Und ich bringe denen im Endeffekt bei, wie sie aus dem Schatten treten können selber und selber auch weiterkommen. Und die Berufsgruppe, das habe ich festgestellt, weil meine ersten Kunden kamen tatsächlich aus dieser Berufsgruppe und ich habe das erst gar nicht in Zusammenhang gebracht, aber irgendwann wurde es mir dann klar, die Berufsgruppe, die ganz besonders davon profitieren kann, sind eben Coaches, Berater, Trainer, Experten. Denn naja, wenn denen keiner ihre Kompetenz abkauft, ja, dann verkaufen die nichts im wahrsten Sinne.
Ja, dann bleibt der Erfolg aus. Ja.
Viele Coaches, Berater, Experten, die jetzt auch so in meinem Alter sind, die sind seit Jahren in einem Gebiet vielleicht auch angestellt, tätig und die haben dann irgendwie nochmal Bock so, okay, die sind jetzt aus dem Gröbsten raus und jetzt wollen sie ihr Wissen nochmal wirklich an die Leute bringen und dann stehen die plötzlich da, sind echte Koryphäen in ihrem Gebiet, aber kriegen es nicht kommuniziert, kriegen es nicht, also als Experte sprichst du normalerweise eine andere Sprache als diejenigen, die dir gegenüber sitzen. Du musst das übersetzen und musst aber auch das zeigen, was deine Kundengruppe von dir hören will, deine Zielgruppe. Und ja, wie gesagt, das ist so mein Gebiet, das bringe ich denen bei. Also, dass man plötzlich merkt, wow, ich klinge ja plötzlich ganz anders. Wow, ich habe ja doch richtig was zu bieten. Da steckt auch eine Menge Selbsterkenntnis, Selbstbewusstseinsschaffung da drin. Und meine Coaches, die entdecken dann ja völlig neue Qualitäten an sich, werden ganz anders wahrgenommen und ja, die entwickeln dann auch ein ganz, ganz neues Selbstbewusstsein, auch stimmlich. Ja. Mhm. Und das ist einfach schön zu beobachten und das entwickelt sich auch mit jedem Coachie weiter bei mir und ich lerne da also selber immer noch ganz viel dazu. Aber da habe ich einfach so viel Spaß dran, das beizubringen, einfach weil ich das über diese ganzen Jahrzehnte gemerkt habe,
ja,
wie weh das tut, wenn du eben zwar einerseits deinen Erfolg hast, von deiner Kunst leben kannst, aber irgendwo so dieses Gefühl hast, du steckst auf so einem gewissen Level fest, ja, und wirst einfach darüber hinaus nicht wahrgenommen von anderen. Ja, und das deswegen glaube ich, kann meinen Coaches da auch sehr, sehr gut helfen.
Also sagst du so, ist dann eigentlich die häufigste Fragestellung oder das häufigste Grundthema das eigene Mindset?
Das eigene Mindset beziehungsweise die häufigste Fragestellung, was ich andauernd und wirklich von fast jedem höre, ist, wie kann ich souveräner auftreten? Wie wirke ich denn souveräner? Das hört man quer durch Social Media. Ja, um zu überzeugen, musst du souverän wirken. Aber was steckt
da? Was heißt das überhaupt?
Wie kann ich souverän wirken? Wie kann ich auch dastehen und selbstbewusst sagen, hey, ich bin's? Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich die häufigste Fragestellung. Und da hängt eben eine ganze Menge, ja, Mindset mit dabei. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Teil, weil im Kopf muss ich einiges tun. Ich sag auch immer, gutes Sprechen fängt im Kopf an. Und das kommt nicht von ungefähr, weil gutes Sprechen fängt nicht hier im Hals an. Ja, wir alle kommen mit einer Stimme zur Welt. Ich habe vorhin schon die unbewussten Kompetenzen angesprochen. Mhm. Jeder kommt mit dieser unbewussten Kompetenz in Sachen Stimme zur Welt. Manche werden da schon früh gefördert. Das kommt ja auch immer aufs eigene Umfeld an, in dem ich aufwachse. Und andere werden eben nicht gefördert. Und die früh gefördert werden, denen fallen manche Sachen halt leichter. Aber trotz alledem, unbewusste Kompetenz heißt ja immer, wir machen manche Dinge richtig, wir machen einiges richtig, aber wir wissen nicht, warum. Mhm. Ja. Und im Endeffekt transformiere ich meine Coaches dahingehend, oder die transformieren sich selber dahingehend, dass sie eben einfach genau wissen, was sie machen müssen, um gewisse Wirkungen zu erzielen. Das.
Wie arbeitest du denn mit denen? Also kommen die zu dir? Ist das auch alles online? Oder gehst du irgendwo hin? Sind es Gruppen? Sind es Einzelabläufe?
Momentan sind es immer nur Einzelcoachings, aber die laufen online ab, weil ich ja aus dem ganzen Bundesgebiet im Endeffekt meine Kunden kriege, aus dem deutschen Sprachraum. Ja, doch, jetzt expandiere ich quasi nach Österreich. Da kann ich schon mal anfragen. Aber tatsächlich arbeite ich 1:1 mit meinen Coaches. Für ein Gruppencoaching, da will ich selber noch ein bisschen mehr reinkommen. Also ich will mich momentan, konzentriere ich mich darauf, meine Kunden wirklich 1:1 weiterbringen zu können. 1:1 kann ich auch viel besser darauf eingehen aktuell. Ich kann mir schon vorstellen, das irgendwann auch mal auf eine Gruppe auszuweiten. Man spricht ja heute auch immer von Communities und so. Aber momentan finde ich es einfach ganz wertvoll für beide Seiten, wenn wir 1:1 zusammensitzen und ich begleite meine Kunden dann eine Weile. Wir treffen uns also in ganz regelmäßigen Abständen, so einmal die Woche normalerweise. Und dann sprechen wir darüber, wir üben zusammen, wir arbeiten am Mindset, es gibt ein paar Hausaufgaben. Und ja, und ich begleite die dann und gibt dann auch die Möglichkeit, mich noch per WhatsApp zum Beispiel zu erreichen, mir irgendwelche Fragen zu stellen. Also das kommt auch öfter vor. Du, ich muss da einen Vortrag halten oder oh Gott, ich bin morgen in einem Podcast und bin aber heiser. Oder das kommt immer mal und dann gibt's da halt auch mal so einen schnellen Tipp zwischendurch. Und ja, wie gesagt, ich lerne da selber auch mit jeder neuen Herausforderung lerne ich da immer noch wieder selber auch ganz viel dazu. Und ich finde das was total Erfüllendes.
Absolut bereichernd, ja. Ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Als Stimmcoach ist es eigentlich nie nur eine einseitige Richtung, sondern das ist immer die Thematik, die der andere mitbringt, macht auch was mit einem selber, ja. Dass man auch da nochmal genauer hinguckt, warum diese Fragestellung vielleicht überhaupt da ist und auch, was die mit einem selbst zu tun hat. Ich finde, man kriegt ja auch immer die KundInnen, die irgendwas mit einem selber zu tun haben. Also, ja, die anderen kommen nicht. Ja,
ja, ja, ja. Also das ist schon auch diese Geschichte, ich möchte da schon gerne ernster genommen werden oder ich möchte gerne überzeugter auftreten. Wie gesagt, ich habe selber diesen Hintergrund, ich habe selber diese Geschichte und man sagt ja immer, man kriegt die KundInnen, die man verdient.
Ja, eben. Ja, oder die man handeln kann oder wo man einfach aus dem Erfahrungsschatz dann eben auch berichten kann, die man ja auch auffangen kann in ihrer Thematik. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, das kenne ich nicht. Ne? Weiß jetzt nicht, was du da mir sagst. Ne? Das wäre ja dann auch der falsche Ansatz. Ich muss ja auch eine gewisse Empathie und Erfahrung mitbringen, dass ich das Thema überhaupt bedienen kann. Ja.
Absolut.
Jetzt gibt es vielleicht Menschen, die sagen, oh, ich habe jetzt aber gerade nicht so viel Geld, dass ich zum Helge gehen kann. Aber dann könnten sie einen ersten Schritt tun, indem sie dein neuestes Buch zum Beispiel sich erstmal anschaffen. Denn du hast letztes Jahr Die Stimme als Karriere-Turbo auf den Markt gebracht. Erzählst du mir da ein bisschen drüber und machst gleich einen Werbeblock
daraus? Klar, natürlich. Ja. Also Die Stimme als Karriere-Turbo, der Titel sagt es ja schon, es geht natürlich um mein großes Thema, die Stimme. Und ich habe ja auch schon vorhin angerissen, die meisten Menschen sind ja davon überzeugt, habe ich in all meinen Jahren gelernt, entweder wird man mit einer tollen Stimme geboren oder eben nicht. Und wenn nicht, dann hat man halt Pech. So, ist ja wirklich von 99% der Leute da draußen, ist ja so die Überzeugung. Ne? Und ich habe dann aber in all den Jahren ja sehr schmerzlich gelernt, auch das hatte ich schon erzählt, die Stimme, mit der du geboren wirst, die hat ja so gar nichts damit zu tun, ob du weiterkommst im Leben. Ja, also ansonsten hätte ich ja ab Geburt durchstarten müssen. Mhm. Aber der Trick ist ja dabei, was machst du draus? Ja, du hast eine gewisse Anlage, was machst du draus? Und du kannst einfach mit jeder Stimme, kannst du wirken. Du wirkst automatisch, immer, mit wem du sprichst. Ja, die Frage ist nur, wirkst du bewusst oder wirkst du halt irgendwie, weil du es nicht besser weißt? Ja, die meisten Leute, auch das ist mir aufgefallen, habe ich gelernt im Laufe der Jahre, die kapieren einfach nicht, dass das, was wir in Social Media sehen, im TV, im Radio, was wir sonst wo hören, dahinter steckt Arbeit. Ja, das ist kein Glück, das ist Arbeit, das sind Skills. Die Stimme ist ein Instrument und das kann man lernen. Und zwar jede und jeder. Und der wichtigste Punkt, um den es dann auch, also an den ich dann auch in meinem Buch hinführe, der wichtigste Punkt ist zum einen das zu erkennen, dass also eine Stimme weder Fluch noch Segen ist, sondern einfach ein Instrument und eine Gelegenheit, was draus zu machen. Ja. Und dann eben, welche Schritte sind in der richtigen Reihenfolge nötig, um da weiterzukommen. Und wir beschäftigen uns da auch am Anfang mit der Wirkung in meinem Buch. Auch da habe ich so diesen Kniff schon rein. Und dass du eben lernst, dass die Leser lernen, diese Wirkung bewusst für dich einzusetzen. Und dann merkst du auch schon direkt, das verändert alles. So wie es bei mir war, wo ich dann plötzlich einfach nur, weil ich angefangen habe, bewusster aufzutreten, bewusster mich aufrechter hinzustellen, magst nicht nur Dozentur haben.
Mhm. Ja, also das, ja.
Und das ist halt, das wichtigste Instrument für deine eigene Wirkung ist nun mal deine Stimme. Ja. Merken wir spätestens hier im Podcast. Mhm. Ja. Es gibt kein Video dazu, sondern die Stimme ist das, was letztlich wirkt. Und ja, auf die Weise, wenn du eben lernst, das bewusst einzusetzen, machst du deine Stimme zu deinem Karriereturbo. Darum geht's. Und ja, du hast auch noch gefragt, für wen denn dieses Buch gedacht ist. Mhm. Also es muss für alle, die sich ja beruflich weiterentwickeln wollen, die da weiterkommen. Also alle, die vielleicht auch in ihrem Job festhängen, die das Gefühl haben, ich weiß alles über meinen Job, ich kann alles, aber irgendwie nimmt es niemand wahr. Dieses Gefühl haben sehr viele.
Ganz
also auch diese
viele.
Fragestellung kommt sehr, sehr häufig bei mir. Mhm. Und die auch dieses Gefühl haben, die tollen Karrieren, die machen andere, aber irgendwie mich hört keiner. Mich sieht keiner, mich hört keiner. Doof. Ne? Und ganz häufig ist das ja gerade der Fall bei Menschen, die sich über Jahrzehnte lang vielleicht auch sehr viel Wissen angesammelt haben, die echte Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, die vielleicht sogar auch raus wollen aus einer Festanstellung, die sagen, mein Wissen wäre da draußen irgendwie viel, viel gefragter. Und ich glaube, ich könnte als Berater, als Coach, als Trainer, könnte ich da draußen wirklich was bewirken. Ja. Und dann merken sie, sie gehen raus in die Selbstständigkeit und dann kriegt es halt keiner mit. Und es nimmt keiner so richtig ernst. Und dann ist man so der Nerd, der halt den Beruf beendet hat. Ja. Und gerade also für diese Menschen habe ich das Buch geschrieben. Ich erzähle auch anhand vieler Geschichten aus meinem eigenen Leben. Ich bringe sehr, sehr viele Beispiele. Also es ist jetzt kein Lehrbuch von mach Schritt A, um zu Schritt B zu kommen und so weiter, sondern ich erzähle das auch anhand vieler plastischer Beispiele, was ich selber in meinem Leben erlebt habe und welche Einsichten dazu kamen. Und dann gibt es auch immer wieder Übungen zwischendrin. Und als kleinen Bonus gibt es dann auch noch den Zugang über das Buch zu einer Challenge, zu einer Online-Challenge, wo man das selber mal ausprobieren kann. Also wo ich dann auch wirklich sage, jetzt probier das mal aus im Alltag. Ja, probier mal aus, anders zu wirken. Mach mal das. Mach mal jetzt einen Tag lang das, diese Verhaltensweise. Achte mal einen Tag lang drauf, wie kommunizieren die Menschen, mit denen du gerne kommunizierst, wie kommunizieren die Menschen, mit denen du eben nicht gerne kommunizierst. Nimm da was für dich mit. Ja. Und also es geht immer sehr, sehr viel um Selbstreflexion. Das ist ja ein Buch, die Stimme als Karriere-Turbo. Genau.
Überall erhältlich, wo es Bücher gibt, gehe ich davon aus, ja?
Genau. Man kann es über Amazon bestellen, man kann es auch direkt beim Remote-Verlag bestellen. Und gibt es als Print, als E-Book und natürlich als Hörbuch. Wäre ja eine Sünde, das nicht zu machen.
Absolut.
Und, ja, und den Zugang zu dem Kurs gibt es auch immer dabei. Und ja, also Hörbuch und E-Book gibt es tatsächlich nur dann über Amazon. Okay. Print gibt es entweder bei Amazon oder eben direkt beim Verlag im Shop. Ja, je nachdem, wo man lieber einkauft.
Ja.
Und ist auf jeden Fall, wer sich da was Gutes tun will, sollte das auf jeden Fall mal gelesen haben. So ganz uneigennützig jetzt mal.
Ja,
wo du vorhin schon gesagt hast, ja, es gibt ja Menschen, die können jetzt gerade nicht so viel Geld investieren. Also es hängt natürlich auch davon ab, in welcher Weise arbeite ich mit jemandem zusammen. Klar ist natürlich, wenn wir 1:1 arbeiten und wenn das über ein paar Wochen und Monate geht, das kostet eine Menge Zeit, das kostet eine Menge Energie. Natürlich werden dafür auch gewisse Beträge fällig, ja. Ich frage aber auch immer gerne gegen, was kostet mehr? Was zu tun? Wirklich sich mal mit sich selber beschäftigen? Oder das eben nicht zu tun? Also letztlich, was kostet dich deine Art zu sprechen? Also das ist die Frage stelle ich immer gerne. Das machen sich viele auch so gar nicht bewusst, dass unter Umständen das, was sie verlieren, wenn sie es eben nicht tun, dass das normalerweise sehr viel teurer zu stehen kommt, als wenn sie es tun. Ne?
Ja.
Ja, ein paar Verkaufsargumente geliefert.
Ist ja so. Ja, klar. Weil ich meine, wenn ich weiß, ich müsste eigentlich rausgehen und verstecke mich aber, weil ich eben nicht weiß, wie, dann kann ich natürlich darüber, über diesen Kanal auch nichts verdienen, zum Beispiel auch ganz schlicht und ergreifend. Ja.
Absolut, es ist ein massiver Hebel. Wie gesagt, die Stimme ist ein Instrument und ich vergleiche es auch gerne mal mit, nimm jetzt mal einen dicken Flügel von Steinway. Richtig schickes Teil. Kann ich mir hier in den Besprechungsraum stellen zum Beispiel. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt als Ungeübter mich da dran setze und in die Tasten hau, wie viele Menschen bleiben da noch im Raum? Ja, und genauso ist es aber auch mit der Stimme. Bist du einfach nur laut oder sprichst du schon? Ja, machst du Lärm oder setzt du bewusst dein Instrument dafür ein, um bei anderen eine Wirkung zu erzielen? Und das ist ein massiver Hebel im Leben. Und eben nicht nur fürs Berufliche, sondern es verändert sich ja auch privat ganz, ganz viel dadurch. Also unsere Stimme haben wir immer dabei. Also morgens ab dem Aufstehen bis wir abends wieder ins Bett gehen. Ja? Und die Stimme, die haben wir immer dabei. Und wenn wir eben lernen, die bewusst einzusetzen, das ist so ein massiver Hebel für alles im Leben. Und das ist ja eben nicht so, dass man dieses Training jetzt abgrenzen kann, nur für den beruflichen Bereich, sondern wenn du anfängst, auch in deinem Denken was zu verändern, wenn du anfängst, wirklich auch bewusst an deiner Wirkung zu arbeiten, naja, das kannst du nicht einfach an- und ausschalten. Das ist dann so. Ja. Und dann trittst du anders auf. Und dann trittst du eben nicht nur im Beruflichen anders auf, sondern dann musst du es ja auch, du ziehst es automatisch auch durch deinen ganzen Tag. Ja. Das begleitet dich immer und überall und da kriege ich dann auch immer wieder gespiegelt, wow, ja, das, da passiert ja richtig was.
Ja. Ich glaube auch, das ist einer der häufigsten Sätze, die ich höre. Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Das war mir gar nicht bewusst und dergleichen. Weil die Stimme funktioniert ja in der Regel. Die läuft einfach so. Hm? Und was ich dann da aber draus mache, das ist tatsächlich für alle neu.
Ja.
Wie ich damit umgehen kann. Und das ist
dieses Thema bewusste Kompetenz, unbewusste Kompetenz.
Unbewusste, ja.
Das, wie du gesagt hast. Das ist einfach das. Hm. Du hast ein Instrument, aber du machst nichts draus. Das hängt dir hier einfach im Hals rum. Und das haben viele noch nicht verstanden und werden aber zum Glück immer mehr.
Und da ja jetzt auch 2025 die Stimme als Instrument des Jahres gewählt wurde, hoffe ich, dass das auch noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil tatsächlich, ja, so Berufe, die wir haben, nicht unbedingt, spannend, was du da machst, habe ich noch nicht gehört vorher, habe ich noch nicht gebraucht. Das ist ja auch so ein Satz. Ja. Ich denke, brauchen kann das jeder und jede. Wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Was ist denn so deine eigene größte Herausforderung? Hast du überhaupt noch eine hinsichtlich der Eigenpräsentation des Sprechens, auch jetzt vielleicht als Coach oder als Sprecher, wo du immer sagst, da habe ich noch meine eigene Baustelle? Gibt es sowas überhaupt noch nach so vielen Jahren?
Ja, also bin so ein überzeugter lebenslanger Lerner. Tatsächlich, also ich werde nie behaupten, dass ich irgendwann alles weiß und alles kann. Und wie gesagt, ich lerne ja mit jedem 1:1 Gespräch, mit jedem Coaching, mit jedem Menschen, mit dem ich mich unterhalte. Auch jetzt lerne ich immer noch wieder Dinge dazu. Und insofern, alleine das ist eine Herausforderung, da auch stets die Augen und Ohren offen zu halten, weil klar, als Selbstständiger und gerade wenn ich jetzt auch ein Unternehmen daraus aufbaue, hast du natürlich auch so viel anderes um die Ohren, dass du manchmal so den Blick für den Herrn deines Tuns so ein bisschen drohst zu verlieren, weil einfach so viel anderes Administratives außenrum ist. Also, meine größte Herausforderung in jedem Feld, in dem ich tätig bin, jedes Feld hat so seine eigenen Herausforderungen. Und jetzt gerade eben als Coach, ist es auch weiterhin so, welche Werte verkörper ich denn? Wie viel Klarheit habe ich denn eigentlich in dem, was ich vermittle? Ich glaube, das wird eine immerwährende Herausforderung bleiben. Also diese Übersetzung der eigenen Expertensprache hin zu den Kunden, dass die mich auch verstehen. Also ich sage eben nicht nur, ich trainiere ja nicht nur die Stimme, es geht um die Kommunikation im Gesamten. Und da einfach eine Klarheit zu bekommen, die ich ja selber, wie ich ja schon das ein oder andere Mal anmerkte, über viele Jahre nicht hatte, diese Klarheit. Ja, ich habe es getan, aber ich wusste nicht, warum. Und da arbeite ich natürlich auch weiter dran und werde da auch noch weitere Ausdrucksformen für mich finden, in denen ich das weiter vermitteln kann, in denen ich das weiter aufbauen kann. Also das ist so, da gibt es schon noch einiges an Herausforderungen. Wie gesagt, fertig werde ich nie sein. Irgendwie ist mein Punkt, in dem Ende ist, wie es leider bei allem Leben so ist, aber
ich kann noch nicht von dieser Erde, ich bin noch nicht fertig mit Lernen. Stopp.
Wenn das einen Einfluss darauf hätte, dann wäre ich wahrscheinlich der erste Unsterbliche. Ja, das definitiv. Ich bin auch so ein grundsätzlich neugieriger Mensch. Also ich will auch einfach immer mehr wissen und ich kann mich da auch richtig in Sachen reingraben und forsche dann immer noch weiter. Und das ganze Thema, ja, es entwickelt sich ja auch was. Ich meine, auch Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation entwickelt sich ja auch weiter. Und gerade so im Zeitalter von steigender Technik und KI ist das natürlich auch nochmal wieder ein ganz eigenes Thema für sich geworden. Mhm. Also von daher glaube ich einfach, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken, ganz viel zu lernen für all die kommenden, hoffentlich noch sehr, sehr vielen Jahrzehnte.
Ja, und tatsächlich vor allem diese echte Kommunikation nicht zu verlieren. Ja. Also KI ist fortschreitend, KI wird immer besser, definitiv. Viele haben auch Sorge davor. Ich sehe es durchaus auch als Bereicherung in einigen Facetten. Und die Hauptaufgabe ist meines Erachtens nach, das Zwischenmenschliche jetzt eigentlich nochmal zu stärken, damit man ja die Bedeutung, die Wichtigkeit, die wohltuende Art und Weise dahinter eigentlich nochmal mehr zu schätzen weiß als mit einer Computerstimme zu agieren, die leblos ist, ja? Die
ja, ich glaube, es geht tatsächlich auch noch ein Stück weiter. Ich glaube, je mehr Technik wir um uns herum haben, umso mehr freuen wir uns ja auch, wenn wir mit anderen Menschen sprechen können. Also jetzt lass einfach die Entwicklung so vorangehen. Das wird nicht mehr lange dauern, dass eine KI so überzeugend menschlich klingt, dass wir es quasi nicht mehr unterscheiden können. Aber ich glaube eben, KI ist langfristig eine Frage des Wollens und nicht des Könnens. Also ich sage immer, das, was wir jetzt gerade erleben, was auch vielen Leuten so Sorge macht, das ist ein Hype. Also KI ist ja in weiten Teilen kostenlos verfügbar und jeder glaubt jetzt, alles damit machen zu müssen und zu zeigen, wie toll er einen Prompt eingeben kann, um irgendwelche KI-Kunst erstellen zu können. Und das mag auch in einigen Fällen sehr, ich finde das durchaus bereichernd. Also ich finde das interessant, was dabei rauskommt. Aber letztlich wird dieser Hype auch irgendwann wieder abflachen, weil momentan ist KI natürlich noch relativ neu. Ich meine, wann kam das auf den freien Markt? Das war, glaube ich, Ende 22. Also das ist ja noch keine Zeit. Ja, in dieser Zeit hat zwar eine riesige Entwicklung stattgefunden, aber trotzdem ist es noch, es hat noch so diesen Touch des Neuen und irgendwann wird es abflachen und dann werden wir uns auch mehr und mehr darauf besinnen, dass KI ganz, ganz toll uns unterstützen kann. Und ich glaube, dann wird das sehr, sehr gut werden. Dann wird das eine sehr, sehr gute Entwicklung nehmen, wenn wir kapieren und wenn sich das auch über alle Schichten durchsetzt. In vielen Bereichen wird es ja schon als Unterstützung genutzt, aber wenn sich über alle Schichten durchsetzt, dass wir einerseits unsere eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln, bewusst weiterentwickeln, sie einsetzen und KI als Unterstützung dazu nehmen. Uns von KI unterstützen zu lassen. Und das so eine Hybridfunktion, ja, oder so eine Zentaurenfunktion, das hatte der Kasparov, der Schachweltmeister, der damals von Deep Blue, von dem IBM-Schnellrechner da geschlagen wurde, der hat diesen Begriff geprägt des Zentaurenschachs. Die haben damals, ich weiß nicht, ob der Begriff geläufig ist, aber die haben damals haben die Deep Blue gegen den damaligen Schachweltmeister Kasparov antreten lassen. Und Deep Blue hat Kasparov besiegt. Und das war erstmal ziemlich ernüchternd, das war ja in den 90ern, das war erstmal ziemlich ernüchternd zu merken, Maschine schlägt Mensch, doof. Ja? Und dann kamen natürlich auch diese ganzen Filme irgendwann raus, Terminator. Und wir kennen das alle, wo die Welt durch Maschinen und Roboter vernichtet wird. Und dann hat aber der Kasparov ja nicht da gesessen und rumgeheult, sondern der hat dann Versuchsreihen mitgemacht. Und dann haben die festgestellt, eine KI alleine kann einen Menschen schlagen. Okay. Wenn wir jetzt aber dem Menschen die gleichen Daten zugänglich machen wie einer KI und die KI dem Menschen als Unterstützung geben, also eben Mensch und KI vereinen, die gleichen Daten zugänglich machen, dann schlagen die jede andere KI. Da gab es also ganz interessante Versuchsreihen und Menschen sowieso. Und da war so diese, das wurde von einer Firma namens Centaur Communications umgesetzt, glaube ich, und deswegen Zentaurenschach. Ja. Da hat man dann gemerkt, okay, die Verbindung, diese Hybridisierung von Menschen und KI, die funktioniert richtig gut und da werden wir unschlagbar. Und ich glaube, das ist so eine langfristige Entwicklung. Was wir jetzt gerade erleben, das ist ein Hype. Ja. So, das ist wirklich, ja. Wie gesagt, jeder will zeigen, wie toll er Prompts eingeben kann, aber das schafft ja in dem Sinne keinen Wert. Ich selber nutze KI viel zum Beispiel für Brainstorming. Ja, oder wenn ich jetzt sage, okay, ich bereite einen Vortrag vor und was wäre denn aus der und der Perspektive zu dem Thema, vielleicht was gibt's denn da für Stichpunkte? List mir da mal was auf. Also da kriege ich ja in Sekunden Ergebnisse, die muss ich dann zwar trotzdem noch nachrecherchieren, weil KI lügt ja gerne, liefert Ergebnisse, ob sie es kann oder nicht. Das ist ja auch das Risiko. Also auch da sind wir dann wieder gefordert. Unser eigenes Wissen wird ja nicht hinten überfallen. Wir müssen es ja trotzdem auch irgendwo nachvollziehen können, was uns die KI vermittelt. Aber ich glaube eben, wenn wir das so als Hybridlösung langfristig anstreben, dann wird es richtig interessant.
Ja, da gehe ich absolut konform. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschwiffen. Ja. Aber das gehört einfach dazu,
ja.
Weil uns das ja einfach definitiv alle begleitet und ja, ich würde schon sagen, die Sprecherwelt auch so ein bisschen intensiver tatsächlich, was so eben eventuelle Ängste mit sich bringen könnte. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zurückschwenken, weil du ja hast da vorhin so gesagt, wenn man zum Beispiel das Buch liest und dann in diese Challenge mit reingeht und du dann so Hinweise gibst wie, hör doch einfach mal, was machen denn Menschen, die du gerne hörst, oder versuch doch einfach mal aufrechter zu sein. Also hättest du jetzt so spontan einen Tipp, wo du sagen kannst, den kann ich schon mal rausschicken in die Welt, wo ich sage, der funktioniert bei jedem, das schon mal so ein bisschen in die Richtung Kommunikation im Sinne dessen passieren kann, dass sich eventuell schon was verändert, nur durch einen kleinen Kniff? Gibt es sowas gerade in deinem Repertoire?
Ja, unbedingt. Mhm. Tatsächlich der allererste Schritt, den halte ich mit für den wichtigsten, sich einfach mal bewusst zu machen, wie wirke ich selber, wie geht das vonstatten. Also die meisten Menschen mögen ihre eigene Stimme nicht, die mögen sich nicht selber hören, die finden das selber ganz, ganz furchtbar. Auf die Gründe könnten wir jetzt auch noch stundenlang eingehen, warum das so ist. Aber lassen wir es mal so stehen. Die meisten Menschen haben ein echtes Problem mit ihrer Stimme. Und alleine dieses festzustellen, ich klinge gar nicht mies, oder ich habe keine miese Stimme, ich habe nur eine miese Einstellung zu meiner eigenen Stimme. Das ist tatsächlich so ein Ding, was ich an der Stelle jedem ans Herz legen würde. Und zwar, auch wenn es da erstmal Gänsehaut gibt und vielleicht ein bisschen wehtut, einfach sich mal mit dem Handy selber aufnehmen. Mhm. Ja, in einem normalen Gespräch. Darauf achten, nur sich selber aufzunehmen. Wir handeln jetzt mal alle datenschutzkonform. Aber sich einfach mal selber aufnehmen und sich das danach mal anhören. Aber eben nicht unter dem Gesichtspunkt, wie viel schlechter klinge ich als das abstrakte Idealbild, was ich mir an irgendeiner Stelle mal ausgesucht habe, wo ich aber nie hinkommen kann. Davon bin ich überzeugt. Sondern mir wirklich auch unter dem Gesichtspunkt, unter neutralen Gesichtspunkt mal die eigene Sprache anhören. Wie klinge ich denn eigentlich? Spreche ich eher laut? Spreche ich eher leise? Spreche ich zu schnell? Verstehe ich denn selber, was ich sagen würde? Wie muss das jemandem gehen, der sich mit mir unterhält? Ja, spreche ich zu schnell? Spreche ich vielleicht zu langsam? Habe ich andere Anwandlungen an der Stimme, die mir so beim Sprechen nicht auffallen, die mir aber im Hören auffallen? Und das eben nicht einteilen in gut oder schlecht, sondern einfach mal in da oder nicht da. Mhm. Ja? Und einfach diese neutrale Beobachtung. Und das kann schon ganz, ganz massiv viel verändern. Also wirklich mal diesen, so schwer es auch fällt, dieses negative Gefühl der eigenen Stimme gegenüber einfach mal abschalten. Mhm. Ja, ich weiß, einfach mal. Aber es ist tatsächlich einfach nur einfach mal machen. Mhm. Ja, einfach mal machen, ohne irgendwelche Vorbehalte da mal drangehen. Und alleine das hat schon also ganz, ganz viel auch bewirkt bei Menschen. Habe ich gemerkt, wenn die sich einfach mal bewusst gemacht haben, okay, neutral betrachtet klinge ich so und so und so. Was dann nämlich passiert, wenn du es schaffst, diese Liste einfach, also wirklich nach neutralsten Kriterien, ja, kannst du dir aussuchen, was, wie, und nach neutralsten Kriterien dich einfach mal selber zu beobachten. Mhm. Und dann hast du damit eine Ausgangsbasis, wie klingst du eigentlich gerade? Und erst ab dann macht es ja eigentlich Sinn, überhaupt an der Stimme zu arbeiten. Also erst wenn du weißt, wo bin ich denn gerade? Erst ab da macht es ja, finde ich, überhaupt Sinn, an der Stimme zu arbeiten. Weil du hast vorhin gefragt, mit was für Fragen kommen die Menschen auf mich zu? Was ich auch ganz oft höre, ist, ich möchte gerne tiefer klingen. So, dann sage ich, wie tief ist tief? Was betrachtest du als tief? Das Heftigste, was ich da mal erlebt habe, war, da hatte ich auf einer Messe, und da kam, ungelogen, ein Mann auf mich zu. Wir unterhielten uns, wir kannten uns so, also er kannte mich auch über irgendwelche Reels oder so. Und er sprach mich an und meinte, ich finde meine Stimme zu hoch, ich möchte gerne tiefer klingen. What? Sag, okay, Moment. Ja, also, jeder schätzt sich irgendwie ein und möchte irgendwas verändern an der eigenen Stimme, was er oder sie für nicht gut hält, hat aber keine Ahnung, wie das eigentlich auf andere ausstrahlt, also wie man eigentlich rüberkommt. Deswegen sage ich, die Wirkung, die eigene Wirkung erstmal zu begreifen, Ja, das ist so der wichtigste Ausgangspunkt für mich. Ich vergleiche das gerne. Wirf mal jemanden über den Wald, also mit Fallschirm, wirf mal jemanden über irgendein großen Waldgebiet ab, ja, und setz den irgendwo aus und sag dem nicht, wo er oder sie gerade ist. Und sag halt einfach, ja, wir sehen uns in der nächsten Stadt. Verhungert wahrscheinlich irgendwo in der Wildnis. Aber wenn du dieser Person, die du jetzt irgendwo in der Wildnis aussetzt, sagst, übrigens, du bist jetzt gerade 10 Kilometer nördlich von der und der Stadt, dann hast du eine Position. Dann weißt du, ah, okay, da bin ich. Das heißt, dann gehe ich entweder südlich oder ich weiß, wo ich bin. Einfach. Und genau das findet ja dann auch statt, wenn ich meine eigene Stimme mal neutral beurteile. Mhm. Ja, ich brauche einen Ausgangspunkt. Von wo aus soll ich dann meine Reise beginnen, was an meiner Stimme zu verändern? Was muss ich überhaupt verändern? Ja, man kann das mit dieser Liste auch noch weiterführen, indem du zum Beispiel einfach untereinander schreibst, dir diese ganzen Fragen beantwortest, laut, leise, schnell sprechen, nuscheln, ist eine Dialektfärbung da und. Und dann einfach die Sachen, bei denen du dann danach mal kurz so bewertend drüber schaust, dann sagst du, okay, kommt eigentlich bei mir ganz positiv an, du machst ein Häkchen dahinter. Und das, wo du sagst, nee, das gefällt mir nicht, du machst ein Kreuz dahinter. So, und dann hast du da genau die Punkte, an denen du arbeiten kannst. Also das ist eine Übung, die erfordert nicht viel Zeit. Die erfordert ein bisschen Überwindung, einfach mal wirklich das Handy zu nehmen, reinzusprechen und sich's dann anzuhören. Handy nehmen, reinsprechen kann jeder. Machen wir bei WhatsApp Sprachnachrichten täglich. Aber sich das dann anzuhören, das macht eben nicht jeder. Das ist ein bisschen Überwindung. Und dann eine neutrale Fragestellung durchgehen, eine normale Liste irgendwie, ja, nach ein paar Kriterien. Und dann wirklich einfach mal so ein, okay, wo stehe ich denn eigentlich? Was ist da? Und dann macht's auch Sinn, mit dem Ganzen auch mal einen Profi drüber hören zu lassen, zum Beispiel. Einfach mit so einem Profi hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe das mal gemacht, guck mal, lass uns da auch nochmal zusammen drüber hören. Wie kommt das bei dir an? Wo könnte ich da am besten anfangen? Wo könnte ich da am besten anfangen zu arbeiten? Was kann ich da machen? Also das ist wirklich das Allereinfachste und eigentlich sollte das auch schon sehr, sehr früh im Leben mal stattfinden oder auf jeden Fall, sobald man mal davon erfährt, dass man sich einfach mal hinhockt und nicht sagt, ich werde nie so wie der oder die da irgendwo, sondern dass man sich einfach hinhockt und sagt, wie bin ich denn eigentlich? Ja? Die Leute wollen immer irgendwo hin, wissen aber nicht, wo sie eigentlich sind. Das, ja, wie gesagt, das ist das Allereinfachste. Also wer jetzt an der Stelle auf eine Übung gehofft hat oder sowas, da sage ich einfach, nee,
es ist doch eine Übung. Üben,
bevor ich nicht weiß, wo ich bin.
Ja, aber ich finde, das ist auch schon eine Übung. Ja. Es ist ja eine Übung, sich aufzunehmen und sich mal versuchen, neutral zu analysieren.
Ja.
Was ich auch zusätzlich immer noch gern reinnehme, ist der Aspekt tatsächlich zu sagen, dass Vergleiche insofern sinnlos sind, weil einfach jeder eine individuelle Stimme hat. Es ist ein akustischer Fingerabdruck. Das gibt keine identischen Dinge. Deswegen kann man sich da eigentlich schon mal von befreien. Ich finde, das ist sehr erlösend, wenn man nicht klingen muss wie. Auf der anderen Seite frage ich aber tatsächlich nach Stimmvorbildern. Das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, weil es gibt ja Stimmen, die gefallen einem einfach so gut. Und da, wenn man noch ein bisschen Sorge hat, sich selber zu analysieren, fange ich gerne so rum an, dass ich sage, was gefällt dir denn so gut an XY? Warum hörst du denn XY so gerne zu? Denn ja, irgendwas muss dich ja da begeistern und dann kann man ja auch im Vergleich dann doch wieder sagen, okay, was fehlt denn meiner Stimme vielleicht? Weil zu wenig Resonanz oder weiß der Geier, ne? So genau. Ja. Also hast du eigentlich auch Stimmverbild? Oder gab es sowas früher vielleicht oder überhaupt? Vielleicht aber auch jemand, wo du sagst, der ist so ein toller Trainer oder was auch immer.
So,
muss es ja auch nicht sein.
Ich habe ja schon immer gerne Menschen zugehört. Ich bekam sehr, sehr früh, also deswegen wurde ich auch so früh an das Thema Vorlesen selber rangeführt, weil ich schon selber sehr früh vorgelesen bekam, auch zu Hause. Ne? Und ich habe schon immer gerne Menschen zugehört und dann gab es Menschen, denen habe ich halt lieber zugehört und nicht. Und irgendwie, ja, es gibt so die eine oder andere Stimme, die höre ich einfach gerne. Von manchen lasse ich mir dann auch lieber Hörbücher vorlesen als von anderen. Gibt's tatsächlich. Aber eine Erzählstimme, die mich also ganz, ganz früh auf Hörspielplatten beeinflusst hat, war Hans Petsch.
Mhm.
Ein ganz, ganz toller Erzähler von Märchenbüchern und von allerlei Geschichten. Ich glaube, damals war das bei mir auch Huibu, das Schlossgespenst, wo er dann immer den Erzähler gegeben hat. Und das war so eine Stimme, die mich in der Kindheit sehr beeinflusst hat. Und Hörbücher zum Beispiel, also einige bekanntere Synchronstimmen, also jetzt der Norbert Langer, die Stimme, Kinder der 80er mögen da vielleicht den Magnum Tom Selleck noch erkennen. Ja, die ist ja auch eine ganz bekannte Stimme. Den höre ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Oder bei den Sprecherinnen habe mir den Namen extra aufgeschrieben, weil ich verwechsel sie immer, aber ich höre sie wahnsinnig gern. Franziska Pigula lebt leider nicht mehr. Ist vor ein paar Jahren leider gestorben, aber das ist eine ganz, ganz tolle Erzählerin. Auch war die Synchronstimme von Scully in Akte X, ja, so für die Sci-Fi-Freunde unter uns. Also, da habe ich aber auch ganz viele Hörbücher im Schrank. Oder auch der Wolfgang Pampel, das ist die Synchronstimme oder war die Synchronstimme von Harrison Ford. Das sind so Stimmen, die haben mich über so viele Jahre auch schon seit meiner Kindheit begleitet. Und die haben schon einen sehr großen Einfluss auf mich ausgeübt. Und ich könnte aber noch nicht mal immer sagen, ob es jetzt die Stimme an sich war oder ob es einfach dieses Zusammenspiel, oder ich bin davon überzeugt vielmehr, dass es eben nicht die Stimme an sich war, sondern das Zusammenspiel aus Stimme und Professionalität. Also dieses eben, was mache ich draus? Die haben halt immer eine ganz eigene Art zu erzählen. Also ich kenne auch Menschen, die haben neutral betrachtet ein interessantes Organ, die sind laut, die sind hörbar.
Mhm.
Ich will mir aber nichts von denen erzählen lassen, weil die können nicht erzählen. Ja, also das ist ja für mich auch wieder dieser Beweis, dass es da doch einen Unterschied gibt. Es liegt nicht an der Stimme, mit der wir geboren werden, es liegt eben wirklich an der Kombination. Also wie du ja auch schon sagst, was macht man draus? Ja, welche Vorbilder gibt's und was fehlt dir denn an deiner Stimme, was du aber dein Vorbild hast? Und da kommen ja ganz oft auch Sachen raus, das wirst du selber auch bestätigen können aus deiner eigenen Arbeit. Kommen ja ganz oft Sachen raus, das ist gar nicht die Stimme an sich, sondern das ist dann halt eine gewisse Technik, die vielleicht einsetzen oder eine gewisse, so einen gewissen Dreh, den die dem Ganzen noch geben. Und das sind erlernbare Skills. Ich bleib dabei.
Ja. Ich bleib dabei. Sehr gut. Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, was ist dein Wunsch, dein persönliches Ziel als Helge für 2025? Das Jahr ist ja noch frisch. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, das steht auf meiner diesjährigen Bucketlist oder wie man das nennt?
Ja, unbedingt. Also klar, ich habe ja schon angedeutet, ich baue gerade mein Coaching auf, so dass es auf stabilen Füßen steht. Das heißt aber auch, ich habe ja schon gesagt, als Selbstständiger im Unternehmensaufbau hast du einfach so viel mit Administration und dem Ganzen zu tun. Und das ist tatsächlich ein Plan. Ich möchte auch wirklich mein Team entsprechend so aufstellen, dass ich mich ums Wesentliche kümmern kann. Ich glaube, das wird für mich sehr, sehr viel effektiver werden, wenn ich mich um mein Kerngeschäft auch kümmern kann. Also dieses ewige goldene Hamsterrad des Selbstständigen, sich nicht mehr um alles kümmern zu müssen, sondern sich wirklich auf den Kern konzentrieren. Das ist ein großer Wunsch von mir für dieses Jahr, ist auch nicht nur Wunsch, also ist ja schon teilweise in der Umsetzung, dass ich mich da einfach auch voll und ganz auf meine Coaches noch mehr einlassen kann und eben nicht mehr in einem Coaching drin sitze und dann vielleicht mal irgendwie so kurz auf die Uhr gucke und denke, ach, musst in der Stunde noch das und das machen oder du musst noch für die Steuer was vorbereiten oder sowas in der Richtung. Also es sind so Sachen, die will ich einfach mir ein bisschen vom Hals schaffen. Ja, und will dafür eben Menschen finden, die mich darin unterstützen können. Das ist ein ganz großer Punkt. Ja, das ist so mein Ziel für 2025, jetzt mal in beruflicher Hinsicht. Jetzt höre ich hier so ein Schnaufen neben mir von meinem Hund. Auch da gibt es natürlich einen ganz privaten Wunsch. Ne? Der wird jetzt im März, Mitte März, wird der 13 Jahre schon alt.
Oh, wow.
Das ist für einen weißen Schäferhund sehr, sehr alt schon. Mhm. Aber natürlich habe ich da auch den Wunsch, dass wir also noch ganz, ganz viel Zeit mit ihm haben, dass wir noch ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen dürfen, dass er gesund bleibt und wir natürlich auch. Das sind so dann die Wünsche auf der privaten Seite. Ja. Und ja, offen bleiben für alles, was kommt.
Sehr gut, das war ein schönes Schlusswort. Magst du nochmal deine Kontaktdaten sagen? Ich verlinke das natürlich alles selbstverständlich in den Shownotes, dass du nur einen Klick von Helge entfernt bist, aber vielleicht das, was alle schon mal gehört haben, wo und wie man dich am besten findet.
Ja, ich bin meinen Eltern nach wie vor sehr dankbar, dass sie einen Namen gewählt haben, den es so auf dieser Welt nur einmal gibt. Helge Sido gibt es tatsächlich. Also ich habe ganz viel gegoogelt, ich habe nur einen einzigen Helge Sido gefunden. Das heißt, deswegen auch www.helgesido.de. Das ist meine Homepage. Über die kann man natürlich schon mal ganz viel erfahren, was ich jetzt als Coach auch mache. Das ergänze ich auch nach wie vor noch. Da steht auch ein bisschen was über mein Buch. Ich bin jetzt gerade noch dabei, eine Sprecherseite dazu dann aufzusetzen. Dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viel von mir über Social Media. Ich bin auf Instagram sehr aktiv. Auch da helge.sido. Auf TikTok bin ich auch aktiv. Auf Facebook auch, und irgendwann stolpert man auch immer mal wieder über Werbeanzeigen zu meinem Buch. Auch da gibt es natürlich eine ganze Menge. Es gibt auch eine E-Mail-Liste. Da muss ich jetzt gerade überlegen, Mensch. Die muss ich mal irgendwo, muss ich die auch mal verlinken, weil da gibt es ein Formular, über das man sich auch für E-Mails bei mir eintragen kann, weil da zweimal die Woche gibt es von mir auch Impulse rund um Stimme und Wirkung.
Zweimal die Woche sogar?
Zweimal die Woche, ja.
Wow, bist du fleißig.
Ja.
Ich trage mich gleich ein. Halleluja, das wusste ich noch nicht.
Ja.
Ja, toll.
Unbedingt. Nee, das ist jetzt auch noch relativ neu tatsächlich. Also dieser Plan, der reifte dann so in der letzten Zeit. Dieses Formular, das muss ich jetzt auch nochmal irgendwo verlinken. Also man kann sich natürlich auch einfach über meine Homepage mit mir in Verbindung setzen. Kann auch mal so ein bisschen lesen, wie ist denn der Helge so drauf, was macht denn der? Am persönlichen Gespräch erfährt man da natürlich noch immer auch mehr. Und ja, genau, das sind so die wichtigsten Kontaktdaten, die ich da an der Stelle nennen kann. Aber das alles, hast du ja schon gesagt, gibt es dann auch nochmal per Link.
Genau, zum direkt anklicken. Dann muss man sich selbst die Arbeit nicht machen und muss jetzt nicht, kann wieder getrost die Suche nach Zettel und Stift aufgeben, die hier nebenbei passiert ist.
Genau. Link macht da vieles leichter, genau.
Ja, absolut. Ja. Helge, wow, also ich freue mich so unglaublich über unser Gespräch heute. Das hat mich so gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir auch so viel Zeit nehmen konntest und uns deine ganze Geschichte erzählt hast und einfach so viele Impulse mitgegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen.
Dankeschön, das schicke ich auch gerne genauso zurück. Also ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich finde es einfach auch, ich habe schon gesagt, ich lerne auch in jedem Gespräch selber immer noch was dazu. Also ich nehme auch jetzt selber aus dem Gespräch Impulse mit, und das ist einfach schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch allen da draußen, die zuhören. Das finde ich auch schön. Hoffe, da konnten wir beide doch auch einiges an Impulsen noch weiter vermitteln.
Und wenn nicht, lasst es uns nicht wissen. Wir haben keine Lust auf negative Bewertung. Positive sehr gerne, negative nein, danke. Nein, Quatsch. Genau. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht.
Unbedingt. Vielen Dank. Fand ich ganz, ganz toll. Wie gesagt, ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Gespräch. Bin schon ganz gespannt auf die Ausstrahlung.
Absolut. Alles Liebe für dich.
Dankeschön. Für dich auch.
Ja, das war mein wunderbares Gespräch mit Helge. Und ich freue mich über so viel Austausch mit einem so wunderbaren, großartigen Kollegen. Und ja, ich habe, nachdem ich die Aufnahme gestoppt habe und wir aber doch noch ein bisschen weitergequatscht haben, noch von einem weiteren spannenden Thema von Helge gehört. Es ist eine Leidenschaft, die aber auch auf einem YouTube-Kanal umgesetzt wird. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil wir haben einfach gerade vereinbart, es wird eine weitere Podcast-Folge geben, denn dieser YouTube-Kanal hat durchaus ganz viel mit Kommunikation zu tun. Um was es sich dabei handelt, erfährst du, wenn es soweit ist, und ich halte dich natürlich auf dem Laufenden. Deine Vera von Nebenan kennste, deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.